Wir hatten ja die Frage in den Raum geworfen, warum tun die Menschen das, was sie tun? Eine Weltfrage, mit der man mehr oder weniger alles beantworten kann, was nicht Natur ist, was Gesellschaft ist. Dass man sich so eine Frage überhaupt vorlegt, gerade als Freidenker oder, weiß ich, Aufklärer, der sich natürlich auch fragt, warum Menschen ja, zu irgendeiner Religion, zu irgendeiner Esoterik oder zu irgendeiner irrationalen Denkweise finden und warum sie sich politisch so verhalten, warum sie sich unter gegebenen Verhältnissen nicht auflehnen oder nicht nach Alternativen suchen und sich alles so wunderbar zurechtlegen. Und Ulf hatte gesucht und hatte bei verschiedenen Philosophen und war zwar Psychologen, versucht Antworten zu finden und ich habe mich am Kopf gekratzt, weil ich mich auch seit vielen Jahren mit der Sache beschäftige und dachte, nee, das sind nicht die Quellen, wo man schlauer wird. Das sind ganz andere, um nicht zu sagen, gar keine. Ich würde nämlich dringend davon abraten, überhaupt sich in solchen Quellen zu informieren. Das bringt alles überhaupt nichts. Glaubt mir sicherlich erstmal keiner, aber ich hoffe, das kann ich noch erklären, warum das so ist. Warum die, man sieht es hier, die Psychologie keine Wissenschaft ist, von der man wirklich Antworten erwarten kann, die einen wirklich schlauer machen. Die Psychologie wäre ja eigentlich die Wissenschaft, so nennt sie sich zumindest, ist ja ein Fachgebiet wie die Chemie, die Physik, die Astronomie, die sich ja einen Gegenstand suchen sollte, denn sagt sie, damit möchten wir uns befassen, dann möchten wir wissen, was ist da drin, wie ist das beschaffen, wie funktioniert das, wie ist die Mechanik. Bei der Chemie sind es halt die Atome, die Moleküle, die Bindungen, die Vernetzungen, die Enthalpie und Energien und so ein Zeug. Und bei der Astronomie sind es halt die Objekte mit Masse und Impuls, die sich da irgendwo im Weltall bewegen. Und eigentlich eine ganz einfache Wissenschaft, die Astronomie. Die haben ziemlich wenig Parameter, die sie da bedenken müssen. Und so hat halt jede Wissenschaft ihres. Was aber nun hat die Psychologie für einen Gegenstand? Und das wollte ich heute mal demonstrieren, dass sie ihn nicht hat. Dass sie ihn nicht gefunden hat, aber eigentlich hätte finden können. Wir sehen hier einen Mann, angelehnt an den Herrn Freud. Und wir schauen mal, wie wir den Gegenstand finden können der Psychologie. Ich gehe erstmal den eingrenzenden Weg. Also was ist es nicht? Und irgendwo müsste doch der Gegenstand der Psychologie im Menschen angesiedelt werden. Hier haben wir einen Menschen, in dem muss irgendwo die Psyche versteckt sein, die ja dann doch der Gegenstand sein sollte. Es gibt aber noch andere Menschen, die sehen anders aus und verhalten sich auch anders. Der eine raucht, der andere nicht. Der eine zieht sich schick an, der andere nicht. Und dann gibt es auch noch jede Menge weitere Sorten von Menschen. Aber wenn es eine Wissenschaft ist, die alle Menschen betreffen soll, dann müsste man die schon miteinander vereinen und einen Gegenstand aus allen etwas finden, was in allen Menschen drin ist. Eigentlich ziemlich banal. Wir fassen die zusammen zu einem Standardmenschen ohne Geschlecht, ohne Mode, ohne Alter. Er ist einfach nur ein Mensch. Und da drin muss irgendwo das Ding sein, womit sich die Psychologie beschäftigen soll. Das ist dann sicherlich nicht der physikalische Körper, der physiologische Körper. Damit beschäftigt sich der Arzt, die Medizin, die Physiologen, die Zellbiologen und wie auch immer diese ganzen Fachgebiete heißen. Da drin ist also die Psyche nicht in allem, was so Herz, Lunge, Niere und so weiter ist. Wo dann natürlich jeder weiß es, das ist das Gehirn. Da drin steckt sie irgendwo verborgen. Wusste man vor 300 Jahren auch noch nicht, aber mittlerweile hat sich das rumgesprochen. Da drin sitzt sie. Aber was ist da drin? Naja, sitzt mal ein Wissenschaftler dran. Das ist aber eigentlich der Hirnforscher. Der schaut sich das organisch an, physiologisch an, schaut sich aber auch an, was da drin passiert. Und er findet natürlich die Neuronen, die da mal elektrische Impulse durch die Gegend senden. Irgendwann, man weiß nicht genau wann und warum, das muss aber irgendwie mit dem Denken zu tun haben. Und dann gibt es die Synapsen, die da, wo das eigentliche Denken stattfindet. Die Neuronen sind ja relativ dumme Bauelemente, die also simple Schwellwertschalter, ich weiß nicht, wer sich so in der Elektronik ein bisschen auskennt, ab einem bestimmten Pegel machen die einfach bumm und senden Impulse in alle Richtungen aus. Und wann, welcher Impuls aber wohin kommt, das findet hier drin statt, in den Synapsen, in denen also das elektrische Signal in chemische Signale umgewandelt wird, davon aber jede Menge. Da gibt es viele, viele Neurotransmitter, die da unterwegs sind und viele, viele Rezeptoren, für jeden Neurotransmitter unterschiedliche. Da ist man noch nicht so richtig weit, wie man das auseinanderklamüsern kann, ob es eine Funktionsteilung gibt oder wer was regelt oder wie auch immer. Naja, jedenfalls ist das, wenn man mal jetzt zum Vergleich übergeht, ein analoges Bild sich schafft, den Computer. Denn hier geht es ja offenbar um Informationen, also ein informationsverarbeitendes System, und das ist der Computer auch. Hier steht einer, eine alte Maschine. Heute gibt es schon viel, viel bessere. Und was da drin stattfindet, wie kann man von da aus den Gegenstand einer Psyche ermitteln? Ist so ein Laptop, da ist allerhand Zeug drin, da ist erstmal eine Hardware drin. Völlig klar. Darin wollen wir wohl die Intelligenz nicht suchen und auch das Ich und das Subjekt nicht suchen. Weil auf der Festplatte, wenn man sich die anschaut, kann man zwar die physikalischen Unterschiede sehen zwischen den einzelnen Bezirken, die magnetisch anders ausgerichtet sind, oder früher auf dem Lochstreifen, Loch oder kein Loch, sondern der Übergang von der Hardware zu dem, was da drin steht, aufgeschrieben steht. Ja, da hat man im Computer das BIOS, womit die grundlegenden Funktionen geregelt werden, könnte man vielleicht im Menschen das Stammhirn vielleicht als analoges Bild nehmen. Dann das Betriebssystem, Operating System, ja, das wäre da das analoge, das Mittelhirn, ich sag mal das Mittelhirn, wo die Gefühle drin stecken und so. Und dann die User-Software, naja, da sind wir immer noch nicht da, aber da findet schon jede Menge statt. Das ist dann sozusagen die Tätigkeit unseres, mache ich jetzt mal das analoge Bild auf, unseres assoziativen Gehirns, was aber noch immer nicht wir selber sind. Und dann gibt's, sieht man hier auf dem Bildschirm ein unverfängliches, also nur ein Gesicht. Vielleicht erkennt man es wieder, vielleicht nicht, je nachdem, wer darauf abgebildet ist. Und das hat aber alles nichts damit zu tun, was in der Hardware passiert, nichts damit zu tun, wie das BIOS organisiert ist, nichts damit zu tun, welches Betriebssystem läuft und nichts damit zu tun, mit welchem Programm dieses Bild angezeigt wird. Das ist alles vollkommen egal. Wir erkennen, das ist Ilke oder Patrick oder wie auch immer da drauf ist. Das heißt, wir erkennen die Bedeutung von dem Bild. Wir wissen, wer das ist. Wir verbinden damit was. Es ist also was ganz anderes als die blanke Elementarinformation des Bit, und es ist schon gar nicht die Hardware. Total banal, meine ich. Ja? Und so möchte ich den Gedanken von dem ganzen Vortrag eigentlich, das ist die zentrale Aussage, es ist alles so dermaßen banal, so grottenbanal, dass ich mich wundere, warum die Psychologie diesen Weg nicht geht und nicht einfach mal schaut, okay, es ist Information, das ist irgendwie selbstverständlich, das weiß jedes Kind mittlerweile. Und warum überarbeitet sie nicht ihre Konzepte oder wirft nicht eigentlich alles weg, was sie so bisher hatte? Weil das hatte den Informationsbegriff in der Form noch nicht. Wenn man jedenfalls hier nicht angekommen ist bei der Bedeutung und dass sich die Information auf einer Bedeutungsebene organisiert, dann hat man, glaube ich, nichts verstanden von allem. Wenn man also diesen grundlegenden Schritt nicht macht, von der bloßen Eingrenzung, das ist ein Mensch, also der physische Organismus, das bin ich nicht. Ich könnte auch in jedem anderen Körper stecken, wäre ich vielleicht nicht froh oder froh, je nachdem. In 20 Jahren wäre ich vielleicht sehr froh, in einem anderen Körper zu stecken, aber im Moment geht es noch. Aber im Grunde ist das, was ich bin, was anderes. Das ist nicht, sind nicht meine Hände. Selbst wenn ich die verlieren würde, durch einen Unfall, meine Zähne fallen mir aus, ja, habe vielleicht eine künstliche Niere und so kann man sich vorstellen, künstliche Hüftgelenke, alle möglichen Bauteile könnte man austauschen und es ist völlig klar, dass ich, das Subjekt bleibt übrig und das ist immer noch da und selbst wenn ich alles rundherum abbaue und austausche, theoretisch könnte man sich sicherlich auch vorstellen, dass man das Gehirn tauscht und die Software überspielt mit samt aller Inhalte. Wobei aber dann erst der entscheidende Übergang zur Bedeutung. Selbst die Datenebene, ja, hier gibt es eine Information drauf, auf dem Zettel, die ist da aufgeschrieben, ausgedruckt oder auf dem Bildschirm angezeigt, wie auch immer. Da gibt es ein T, das stellt sich da als Pixel auf dem Bildschirm, hier schwarze Punkte, weiße Punkte, sagt noch nichts aus, der Computer weiß davon nichts, für den sind das nur Punkte, hell oder dunkel, rot oder grün, was auch immer. Für uns, wenn wir das lesen, ist es aber ein T, der Buchstabe T. Wir sprechen den T aus, sprechen den T und wissen, der hat eine Bedeutung in einer ganzen Kette von Zeichen, die insgesamt wieder ein Zeichen auf einer ganz anderen Ebene ergeben, nämlich das Wort. Und das Wort hat für uns eine Bedeutung. Und was ein Text ist, wissen wir. Und da gibt es verschiedene Sorten Texte. Da gibt es Programmiertexte, da gibt es belletristische Texte, da gibt es auch, manche sagen auch zu den zum genetischen Code, da ist ein Text drin. Wie auch immer, jedenfalls eine sequenzielle Auflistung von Zeichen, die für irgendwas etwas bedeuten. Klar, bei den Genen ist es, da gibt es eine Umsetzung in physiologische Funktionen, aber theoretisch ist die DNS nichts weiter als Information, die natürlich einen physikalischen Träger braucht, völlig klar, ohne den kann Information nicht existieren. So, also das war jetzt nur noch mal eine Bebilderung der Bedeutungsebene, wo man diesen Sprung schon machen müsste. Alles total banal. Trotzdem hört man immer wieder Hirnforscher, die im Gehirn herumsuchen, die Leute in den Scanner schieben und ganz stolz darauf sind, dass sie jetzt unglaublich viele Dinge im Gehirn sehen und lokalisieren können und bilden sich ein, dass sie über diesen Weg, wenn sie das genauer und besser noch erforscht haben, dass sie da irgendwas rausbekommen, wie denn nur das Denken funktioniert. Ich meine, es liegt auf der Hand, dass diese Vorstellung irre ist, weil wie will ich in einem Apparat, der ganz offensichtlich keine physiologische Funktionsteilung hat. Unser Großhirn hat die nicht. Die sind alle gleichartig, die Zellen, die Neuronen. Genau wie auch die Transistoren im Computer nicht der Träger dessen sind, was da passiert. Auch die Bits auf der Festplatte, wo unglaublich viele Sachen draufstehen können. Bilder, Filme, Texte, komplexe Berechnungsprogramme, also alles Mögliche, jede Art von Information kann auf der Festplatte stehen. Und man wird das nie finden, wenn man die Hardware untersucht. Warum sich die Hirnforscher dann einbilden, sie können in der Hardware irgendwas finden, ist mir ein Rätsel. Und jeder weiß auch, dass man kennt ja sicherlich, ach, das kann man vielleicht nachher nochmal erklären, da ich noch ein besseres Bild. So, jetzt der andere Weg. Nicht vorwärts, der eingrenzende, sondern rückwärts. Also rückwärts. Wir haben einen Menschen, das war die Frage, warum macht er das, was er macht? Was macht er? Zum Beispiel, er läuft. Eine von x-beliebigen Tätigkeiten steht symbolisch für alle Tätigkeiten. Glaube ich, kann man verallgemeinern. Was der Mensch macht, macht er eben halt. So, warum macht er das nun? Er hat sich vorher was überlegt. Ja, ich laufe los oder ich laufe nicht los. Er hat seinen Grund dafür, warum. Was hat ihn dazu veranlasst, das zu machen, was er macht, nämlich loslaufen? Er hat vorher auf die Uhr geguckt. Ja? Oh, da muss ich aber schnell mich beeilen und was auch immer da passiert, wir wissen es nicht. Er aber selber weiß es. Er hat auf die Uhr geschaut, diese Information hat seine Überlegung ausgelöst und er hat sich entschieden, loszulaufen. So weit, so banal. Und wenn er angekommen ist, an seinem Ziel, wo er hinläuft, sieht man auch, warum. Er hatte eine Verabredung und das war sozusagen sein Zweck. Er hat einen Zweck verfolgt mit seinem Tun, den er wollte. Ja, er hat eine Information aufgenommen, er hat darüber nachgedacht, dann hat er es gemacht und dann hat er seinen Zweck erfüllt. So weit, so banal. Man weiß nicht, wo das Rätsel ist. Machen wir daraus mal ein Schema. Vielleicht kann man das ja den Psychologen empfehlen. Das Ganze, was hier dargestellt ist, formalisiert. So, da drin ist derjenige, der das Subjekt ist, der handelt. Nochmal zurück, das ist nicht der Körper, das ist nicht das Hirn, das sind auch nicht die Neuronen und Synapsen und das ist auch nicht alles das, was hier an quasi Funktionen im Gehirn so, die da automatisch ablaufen und funktionieren, sondern das Subjekt muss der sein, der sich entschließt, loszulaufen. Wer ist das? Wir kennen uns selber, wir wissen, wann wir loslaufen und wir wissen, warum wir das machen, wir wissen, welchen Zweck wir verfolgen. Und unsere Neuronen wissen das nicht. Und auch alle Vorgänge in unserem Gehirn, bis auf jene kleine Instanz, die das Ich ausmachen, nur die weiß das. Also dieses Subjekt, egal wie man sich das jetzt vorstellt im Einzelnen, das müssen wir jetzt uns näher anschauen, was das macht. Egal wo das jetzt lokalisiert ist und wie das genau funktioniert, technisch oder mit den Neuronen, ist vollkommen egal. Das ist eine Frage, die auf der Bedeutungsebene sich abspielt. Das ist organisierte Bedeutung in unserem Gehirn. Was soll es sonst sein? So, Subjekt, da drin ist es. Was braucht das? Es braucht Informationen, die kriegen wir über unsere Sinne. An unserem Körper sind Sensoren angebaut, überall, optische, akustische, taktile, geschmackliche, geruchliche. Sogar innen drin sind welche, um die Körperfunktionen wahrzunehmen. Also tausend verschiedene Informationen, die wir über die Sensorik reinkriegen. So, in welcher Form aber kriegen wir die rein? Wir können die Informationen nicht an einem Thermometer ablesen, nicht an einem Ausschlag oder an einer digitalen Anzeige von einem Messgerät ablesen, sondern, und das nenne ich, nicht nur ich, das Erleben. Alles, was über die Sinne reinkommt, erleben wir. Es ist nicht so, dass wir irgendwas von den Informationen, die über die Sensoren reinkommen, messen können. Wir hatten auch gar keine Vorstellung davon, was das Messen überhaupt sein soll und wie das im Gehirn ankommen soll. Alles wird umgesetzt im Gehirn, alles in Gefühle, die uns das erleben lassen. Kommen wir nachher noch dazu? Ganz simpel eigentlich. Aber machen wir mal eine Blackbox, eine Klammer drum und nennen das Ganze Erleben. Alles das, was die Informationen, die als Sinneseindrücke in uns reinkommen, auslösen, die wir eben wahrnehmen oder wie auch immer. Gehört dann ein bisschen mehr dazu, kommt gleich. Das schauen wir uns an und bilden uns ein Urteil dazu. Wir denken darüber nach, wir reflektieren das, wir sagen, okay, das ist nicht so schön, das ist schön, was machen wir denn da, was können wir denn tun? Und dass jeder von uns urteilt, das wissen wir alle, auch eine ganz banale Tatsache. So, und daraus ergibt sich ein Wollen und dann machen wir irgendwas und handeln und verändern die Welt, sortieren die Atome der Welt um, sodass sie uns besser gefallen als vorher. Sonst hätte es ja keinen Sinn. Wenn das nicht so wäre, dann üben wir einen Einfluss aus auf die Welt und das Ergebnis können wir uns dann wieder als Information anschauen, ob dann unser Tun Erfolg hatte, ob uns das jetzt besser gefällt oder nicht oder ob wir damit vielleicht sogar Schaden angerichtet haben und eigentlich nicht das, was wir wollten, bewerkstelligt haben. An der Stelle könnte ich eigentlich schon aufhören und sage, mehr ist zum Gegenstand des Subjektes, des Ichs, was eigentlich Gegenstand der Psychologie sein sollte, nicht zu sagen. Dann wäre ich fertig. Wie lange habe ich gebraucht? 10 Minuten. Und die gesamte Psychologie wäre damit von ihrer Gegenstandsseite her erschlagen. Und ihr könnt ja mal überprüfen, hat das jemand rausgefunden von den Schulen? Ich habe es nicht gefunden. In dieser simplen, jedem Menschen einfach zu erschließenden logischen Form, die man aus dem sich zusammenbasteln kann, was man selber von sich weiß, von anderen Menschen weiß und auch so ein bisschen weiß man ja auch, was so im Gehirn passiert, was Information ist. Das ist ja mittlerweile alles kein Geheimnis mehr und lernt man ja auch in der Schule heutzutage. Und ja, jetzt das große Rätsel, warum weiß das die Psychologie nicht? Die kommt ja eher aus einer Tradition der Therapie, also der Bedarf an Information, Wissen, Erkenntnis über die Psyche, hatte sich ja als erstes ergeben, als Menschen krank wurden, also psychisch krank, die hatten irgendwelche Probleme und was macht man damit, wie kann man den Leuten helfen? Und daraus hat sich ein Bedarf entwickelt nach Wissen, wie der Arzt halt Medikamente gibt oder eine Schiene anlegt an den gebrochenen Knochen, was kann man denn nun mit den Leuten machen, die eine Depression haben oder Stimmen hören oder sonst was. Deswegen ist die Wissenschaft immer schon so ein bisschen praktisch angelegt und hat aber es versäumt, mal eine grundlegende, wie soll man sagen, ein Postulat zu machen, was sie denn eigentlich nun beforschen will. Denn die Wissenschaft von der Krankenpsyche wäre ja eigentlich die Psychiatrie. So hat sie sich mal aufgestellt. Die Psychologie, sollte man eigentlich meinen, dass das eine Wissenschaft ist, die sich mit der Sache an sich beschäftigt, wie Chemie und wie weiß ich, Physik und Elektronik und sowas. Jetzt mal näher reingeschaut, wo könnte denn der Haken sein, um mal diese therapeutische Sicht auch mal rückwärts zu verfolgen. Alle Informationen, die von außen kommen über unsere Sinnesorgane, lösen eine Art von Empfinden aus. Da haben wir noch ein besseres Bild nachher. Und dann gibt es noch eine andere Sorte, das sind die Emotionen, die eine Bewertung zur Verfügung stellen. Kann man nachher auch an einem anderen Bild nochmal besser zeigen. Auch eigentlich kein Geheimnis. So. Jetzt vielleicht zum Verständnis. Ich sage, das Urteilen ist der Kern des Subjekts. Das ist das Eigentliche, worum sich drehen muss. Wenn man das nicht verstanden hat, braucht man gar nicht anfangen, Psychologie zu betreiben. Wenn man das nicht als das Eigentliche des Subjektes auffasst. Als Beispiel, Tiere haben ja auch ein Erleben. Tiere wollen ja auch irgendwas. Vor allem, ja, umso weiter fortgeschritten, Wale, Delfine, Papageien und so können ja auch eine ganze Menge. und haben sogar nicht Bewusstsein, können sich einen Fleck von der Stirn machen und, so, und sowas. Und der Schimpanse. Bei dem aber ist, wenn man sich das mal modellhaft vorstellt, das Urteilen eine ganz dünne Schicht. Will man das Urteil nennen, was der macht, kann man machen, muss man nicht machen. Ich sage, ja, ist vielleicht eine Vorstufe von Urteilen. Auf alle Fälle hat ja irgendeine Schicht, die aber nicht sonderlich viel bewirkt. Was aber macht die oder was macht die nicht? Die kann das Erleben nicht reflektieren in gehöriger Weise, sodass sich Erleben fast 1:1 durchsetzt in den Wollen. Das heißt, der Schimpanse verhält sich fast ausschließlich spontan. Er verhält sich entsprechend dem, was er erlebt. Fast augenblicklich macht er das dann auch. Man hat auch herausgefunden, dass Schimpansen durchaus taktisch denken können. Also die können sich austricksen, die können sich beschwindeln und so. Also ein bisschen was können sie schon machen. Aber so sonderlich viel ist das nicht. Wenn sie das einmal gelernt haben, dann machen die das auch immer und machen das dann auch so ziemlich stur. Also sehr viel ist mit denen nicht anzufangen. Also viel weniger, als in manchen Tierfilmen immer behauptet wird. Nochmal zurück. Das ist wieder eine interessante Sache für den Menschen selber. Sagen wir mal, Mensch, Subjekt, ich wollte nicht Mensch nennen, weil das klingt mir zu biologisch. Das ist ja eigentlich die Art Mensch. Homo sapiens, der sich vom Neandertaler unterscheidet und so. Da sagen die Biologen, haben die Gene beforscht und so. Naja, Mensch. Will ich vom Menschen reden, ja oder nein? Ich sage nein, ich rede lieber vom Subjekt. Und weil der biologische Körper, der an mir dranhängt, bin ich nicht. Ich bin das Subjekt. Wie gesagt, man könnte das ja theoretisch sich ausgetauscht vorstellen. So, ein Schimpanse, Mensch oder Subjekt. So, was ist dazwischen? Wie kommt das Urteilen dahin? Das Urteilen ist ja offenbar eine informationsverarbeitende Geschichte, die erstmal wachsen muss, die eine Selbstreflexion braucht, die ja nicht von alleine kommt. Das heißt, man muss die entwickeln. Das heißt für einen Menschen, dass, wenn er das nicht macht, wenn er das nicht leistet für sich, bleibt er ein bisschen Schimpanse. Und wenn man sich Verhaltensweisen von Menschen anschaut, überall da, wo es das praktisch Anschauliche verlässt, sieht man Menschen sich ziemlich schimpansenhaft verhalten. Das heißt, sie schalten Erleben fast unmittelbar um in dein Wollen, aufgrund also ziemlich weniger Überlegungen, verhalten sich also sehr spontan und sind auch nicht davon zu überzeugen, dass man daran was ändern müsste. Darum soll es eigentlich nicht gehen, aber ist immer eine Frage, die man sich jeden Tag, jede Stunde stellen kann. Will man Schimpanse sein oder will man es nicht? Also in dem Fall ein begabter Schimpanse. Man hat ja die Möglichkeiten, die der nicht hat, aber es sind eben nur Möglichkeiten. Das heißt noch lange nicht, dass man die auch dann wirklich nutzt. So, weiter. Mal reingeschaut in die Erlebensebene. Alles, was wir von außen wahrnehmen an Empfindungen, erleben wir eigentlich als ein Gefühl. Ich nenne das jedenfalls so. Da meine ich, kann man das gut einteilen oder es ist eine gute begriffliche Trennung, wenn man sagt, es gibt eher wahrnehmende oder tendenziell wahrnehmende Gefühle und tendenziell bewertende Gefühle. Die einen nenne ich Empfindung, die anderen nenne ich Emotionen. Also nicht nur ich, machen ein paar andere auch. Aber und dann gibt es den Terminus Qualia, der sagt, dass jedes Gefühl, also Gefühl ist jetzt ein abgeleiteter Terminus aus, man fühlt was mit der Hand, man fühlt, dass es warm oder kalt ist. Nun kann man aber sagen, dass das Taktile, was man in den Fingern fühlt, dazu sagt man es wirklich, fühlen, ja nichts anderes sein kann als riechen, hören, sehen oder schmecken. Also kann man sagen, wenn es von der Sache dasselbe ist, dass man in dem übertragenen Sinne zu den anderen Sachen auch sagen kann, dass es fühlen. Das heißt, machen wir gleich den Sprung nach vorne. Wenn wir etwas sehen, dann fühlen wir das. Wir fühlen Farbe, wir fühlen Helligkeit, wir fühlen jeden Bildpunkt quasi. Wir fühlen Striche, Geraden, Konturen, Formen, fühlen wir. Weiß ja jeder, die Farbe grün, rot oder blau gibt es ja in der Wirklichkeit nicht. Es sind nur Wellenlängen von Licht. Und eigentlich, dass die für uns so komisch aussehen in diesen Farben, ist eigentlich ein Gefühl. Also man fühlt grün, man fühlt rot. Anders ist es ja nicht erklärlich. Genauso, man fühlt einen hohen Ton, man fühlt einen tiefen Ton, einen mittleren Ton, man fühlt, ja, dass es eben nach Blumenkohl riecht oder nach einer Rose oder nach einem Bier. Das ist eine Qualität. Daraus ergibt sich aber auch, dass diese Qualitäten nicht erlernt werden können. Weil sie sind die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt irgendwas machen, dass wir denken können und überhaupt. Die Gefühlsqualitäten, dann auch die bewertenden, die Emotionen. Was gibt es da? Trauer, Einsamkeit, Wut und Erregung und Spaß und was ist lustig? Und ist jedes Mal eine andere Gefühlsqualität. Das heißt, wir können es unterscheiden, was ist traurig oder was ist Frieren. Ja, vielleicht ist das ein gutes Beispiel, das Frieren. Ein eher wahrnehmendes Gefühl in der Hand. Wir fühlen, dass etwas kalt ist. Interessiert uns eigentlich nicht. Wir sagen nur kalt, warm. Der Rechner ist warm, die Bierflasche ist kälter. Also das ist mehr oder weniger ein Messwert, den ich aufnehme, der aber kaum eine Bewertung in mir auslöst. Jedenfalls keine direkte. Wenn ich aber insgesamt friere, wenn meine Kerntemperatur absinkt, dann fühle ich mich unwohl. Dieses Frieren ist nicht das, was ich an Temperaturgefühl habe in den Fingern. Da sage ich, das will ich nicht. Das ist unangenehm. Das ist eine Emotion. Also Emotion von Bewegung, es treibt mich an zu irgendeiner Handlung. Ich will weg von da, wo es kalt ist, oder ich will weg von da, wo es zu heiß ist, wo es mir unangenehm heiß ist. Ebenso, wenn ich was anfasse und es ist heiß, das ist Schmerz, will ich das nicht. Sage ich, nee, diesen Gegenstand fasse ich nicht an. Mit einer Pinzette oder mit einer Gabel oder sonst wie. Jedenfalls, das ist unangenehm. Und alles, was angenehm ist und unangenehm ist, das löst einen Antrieb aus, eine Emotion. Ja, aber es gibt kein Gefühl, was nur wahrnimmt und keins, was nur bewertet. Selbst optische Wahrnehmungen sind ein bisschen schon mit Emotionen verkoppelt. Weiß man ja auch, so Signalfarben, Alarmfarben oder beruhigende Farben oder im Dunkeln hat man Angst. Andererseits beruhigt es aber auch in Kombination mit anderen Sachen. Also diesen Terminus der Qualia halte ich für wichtig, dass man sich das Erleben vorstellen kann, wie es funktioniert. Also dass es funktioniert, weiß man. Wir alle erleben permanent was, aber man kann, ohne dass man irgendwas studiert haben muss, schon reingucken und sich das ein bisschen auseinanderklamüsern. Und dass es bewertende Emotionen gibt oder Gefühle gibt, weiß man auch. Und dass es welche gibt, die weniger bewerten, weiß man eigentlich auch. Eigentlich alles offensichtlich. Und kein großes Geheimnis. Das hat natürlich Einfluss auf das Urteilen. Klar, das ist das Futter, das beurteile ich, was ich hier erlebe. Da überlege ich mir, was ich da mache. Ob ich was mache oder was dagegen oder was dafür. Es ist schön, will ich es nochmal haben. Es ist nicht schön, will ich das nicht mehr haben. Es ist nichts von dem, sage ich, naja, ich beobachte das mal. Vielleicht ergibt sich ja was Schönes oder was Gefährliches daraus. Wenn man jetzt wollte, also man muss es nicht machen, wenn man die Frage beantworten will, die ich gestellt habe, aber man könnte ja, um sich das zu bebildern, noch ein bisschen weiter reingucken. Wenn ich etwas beurteile, dann hat das Einfluss, weiß jeder, auf die Art und Weise, wie Erleben zu Bewertungen führt. Das heißt, offenbar gibt es hier keinen Automatismus, sondern das ist ja alles mehr oder weniger Software. Das heißt, der Bedeutungsprozessor des Urteils, so nenne ich ihn mal, hat offenbar Einfluss, alles ist miteinander vernetzt, auf die Ebene des Betriebssystems oder des, meinetwegen sogar BIOS. Dass man also tatsächlich die Art und Weise, wie sich Wahrnehmung, Empfindung umsetzen in eine Bewertung beeinflussen kann. Ja, wenn man etwas erlebt hat, hatte da Angst, dann ist es beim nächsten Mal gleich angstbesetzt. War es beim ersten Mal schön, ist es beim nächsten Mal gleich mit einer positiven Erwartung schon voreingestellt. Man kann Dinge lernen, die dann so ziemlich automatisch sich dann durchschalten, je nachdem in welchem Hirnbereich es da angesiedelt ist. Eigentlich auch bekannt, dass das Erleben durch das Urteil stark beeinflusst wird, strukturiert wird. Man lernt das, man kann sich Sachen angewöhnen, die man später nicht mehr los wird. Und dann kann es manchmal so Sachen geben, und das wäre jetzt die Erklärung für eine Störung, für eine psychische Störung, wenn sich eine Rückkopplung ergibt. Also dass Gedanken Gefühle auslösen können und dass Gefühle, also Erlebensmomente, Gedanken ja nicht auslösen, aber bevorzugen können, und das im Wechsel kann dazu führen, dass es eine Rückkopplung gibt. Und jeder weiß, dass sich ja, naja, müsste man das Bild mit den Synapsen nochmal vorholen, aber hat sicherlich jeder noch im Kopf. Da findet das eigentliche Denken statt, die wachsen und schrumpfen, die schütten manchmal mehr Neurotransmitter aus, manchmal weniger. Und dann bilden sich Bahnen, die häufiger benutzt werden, und die, wenn sie häufiger benutzt werden, so eine Art wie Spuren bilden, weiß nicht, wer die noch kennt, auf asphaltierten Straßen in der DDR gab es die manchmal. dass sich im Sommer dann so Spuren, und wenn man da ein Auto hatte, was nicht gut lenkte, der Barkas zum Beispiel war sehr empfindlich, dann fuhr man wie auf einer Eisenbahn und hatte Angst, dass man da nicht rauskam. Und solche eingefahrenen Spuren, die gibt es auch in den Datenwegen im Gehirn, und die können eben so einrasten, dass der Mensch einen Kontrollverlust erleidet, zumindest in dem Moment. Am nächsten Tag sagt er dann, warum habe ich das gemacht? Das wollte ich doch gar nicht. Also der Übergang vom Empfinden, vom Urteilen zum Wollen, hat ja nicht so funktioniert, wie er sich das dachte. Das wäre eine mögliche Erklärung. Ich meine, sie ist einleuchtend und so weit. Ihr könnt ja nachher noch was zu sagen. So, weiter runter. Jetzt in den anderen Zweig des Wollens, da kann man auch mal kurz reingucken. Kennt, glaube ich, auch jeder, intentionale Kette, also vom Begehren, was eher auf der Empfindensebene angesiedelt ist, zu einem Wunsch. Ob man das wirklich so begrifflich so trennen sollte, ja. Es malt auf alle Fälle eine Linie, die bis hin zum Entschluss nachvollziehbar qualitativ sich unterscheidet vom Begehren, was eher von den Gefühlen ausgeht. Beim Wollen überlegt man sich schon was, ob man das dann, wie man es realisiert, und dann ist man halt, oh, jetzt mache ich's. Das hat immer den Grund, ich befinde mich in einem Zustand A und stelle mir vor einen Zustand B. Im Zustand A finde ich gegenüber dem Zustand B schlechter. Ja, warum auch immer. Ob ich den Zustand B kenne aus der Erinnerung und sage, hey, das will ich wieder haben, oder ob ich mir das nur einfach vorstelle, habe das noch nie erlebt, könnte mir aber das gut vorstellen, wenn das so und so wäre, dann wäre es schön. Ich will also von A nach B. Wenn ich diesen Willen nicht habe, wüsste ich keine Veranlassung, überhaupt irgendwas zu machen. Klar, das basiert alles auf den Gefühlen, die will ich mir schöner machen. Schlechte Gefühle will niemand haben. Den Zweig hier oben nenne ich den intentionalen Zweig. Und den unteren, da gibt es nämlich noch ein paar Überlegungen, die man sich machen kann, nenne ich den technischen Denkzweig. Das sind immer alle Überlegungen zusammengenommen, die mich von etwas zu etwas führen, warum ich denn überhaupt handeln will. Ja, warum will ich was machen, weil ich von A nach B will? Ich überlege mir erst, wohin will ich überhaupt, nämlich nach B, klar. Und dann überlege ich mir, wie mache ich es und womit mache ich es? Ja, was habe ich da für Möglichkeiten? Und habe ich eine Möglichkeit gefunden, dann sage ich, ich probiere das mal. Dann handle ich los. Und vorhin der Hammer war ja als Symbol für beliebige Handlungen. Kann man so auseinandernehmen, kann man ein bisschen reinschauen, aber ein Geheimnis ist es nicht. Hätte ich erwartet, dass eine Wissenschaft, die sich mit dem Denken der Menschen beschäftigt, mir diese Vorlage gibt und ich muss die mir nur anschauen. Hat sie aber nicht. Vielleicht noch einen kleinen Blick, dass es auch ganz leicht möglich ist, mit eigenen Gedanken, mit dem, was man so weiß aus dem Allgemeinwissen, sich auch vorstellen kann, wie der Übergang zur neuronalen Ebene funktioniert. Muss man sich nicht machen, den Gedanken, aber ich stelle ihn mal vor. Nehmen wir mal dieses Dreieck, ist das Gehirn, alles mit dazu, also die ganze Hardware und alle Software, alles, was da drin so vorgeht. Man weiß, dass es im Gehirn eine Abbildungsebene gibt, wo alle Informationen quasi wie auf so einer großen Karte abgespeichert sind. Man kann die mit so Elektroden anpiksen und dann Strom reinleiten und dann sieht man, der Mensch sieht jetzt einen roten Punkt irgendwo oder er hört einen Ton oder er fühlt irgendwas auf der Hand, einen Schmerz oder ein anderes Gefühl. Hätten wir vielleicht so ein Bild noch mit dazu tun sollen. Aber das kennt ihr ja, diese Abbildung, wo dann der Daumen und der Zeigefinger ganz groß sind, die Augen ganz groß und andere Organe sind dann nur wenig abgebildet. Also so eine Abbildungsebene gibt es. Und wenn man sich nur vorstellen will, wie man zu dem Ich kommt, zu dem Subjekt, ein Vorschlag, dass man sich vorstellt, dass die Abbildungsebene nochmal abgebildet wird. Einfacher Trick. Die wird aber nicht so abgebildet, dass sie die blanken Daten abbildet, als Bild, als Ton, als Wärmegefühl, als taktile Vorstellung von dem, was ich anfasse, sondern das bildet die Abbildung ab. Und, jetzt kommt noch was ganz Entscheidendes dazu, an der Stelle setzen jetzt, vielleicht hier auch schon ein bisschen, aber hier ganz vornehmlich, die Bewertungen ein, nämlich unsere Gefühle, die Emotionen, die sagen, das ist schön, das ist nicht schön. Heiß, aua, ist nicht schön. Kühlt es, ist schön, irgendwas sexuell Anregendes oder Wohlschmeckendes ist schön, was Abstoßendes, Ekliges, Stinkendes ist nicht schön. Und das setzt uns in Bezug zur Welt. Und dazu ist es da. Schon beim Hund, schon beim, keine Ahnung, vielleicht schon bei der Eidechse, inwieweit da schon sowas vorkommt. Wahrscheinlich in einer ähnlichen rudimentären Form, sicherlich. Und da ergibt sich jetzt ein komplexes Bild. Das kann man sich jetzt kaum noch anschaulich machen, aber ein Bild, was zusammengesetzt ist aus der Abbildung der Information. Die ist ja dann sehr komplex, die beinhaltet ja alles, nicht nur Bild, sondern den Gesamteindruck. Ich höre ja, rieche ja alles, was sich jetzt im Moment stattfindet. Und das Ganze wird nochmal, also da mischt sich nochmal die Bewertung rein als die Erlebenskomponente. Und dann als höchste Abbildungsebene kommt dann ein Subjekt raus, was dann letztendlich alles abbildet. Also auch quasi sich selbst. Mehr oder weniger guckt es aber durch den ganzen Apparat durch und denkt, es sieht ein Bild. In Wirklichkeit sind da aber mehrere Abbildungsebenen dazwischen. Das ist aber auch gar nicht so ein großes Geheimnis. Die KI-Forschung, also künstliche Intelligenz, die haben da auch schon viel rumgebastelt, schon in den 80er Jahren. Und also in den 80er Jahren gab es zum Beispiel neuronale Netzwerke. Weiß jemand nicht, wie die funktionieren? Dann würde ich mal kurz ein Wort dazu sagen. Neuronale Netzwerke. Gut, sag ich mal, man stelle sich vor ein Gitter von Elementen, die alle miteinander verbunden sind. Und zwar immer die Nachbarn miteinander. Die können Informationen aneinander weiterreichen und die haben in sich einen Parameter, der sich verstellen kann, der darüber entscheidet, wie weit sie Informationen weiterreichen an die Nachbarn. Und dieses Verstellen funktioniert nach einer gewissen Eigendynamik, aber auch nach einer Regel. Das heißt, die machen das immer, die verstellen sich immer, haben aber auch Nachbarschaftsregeln. Das heißt, Informationen, die von den Nachbarn kommen, werden stärker verarbeitet und andere nicht so. Das sind ganz einfache Regeln. Also so ein neuronales Netzwerk kann man in der Maschine hier abbilden. Das ist überhaupt kein Problem. Da passiert natürlich alles parallel. Die Elemente, die in diesem Gitter miteinander verbunden sind, arbeiten alle gleichzeitig. Im PC ist es aber überhaupt kein Problem, dass man das quasi taktet und dann sagt man alle Schritte nacheinander. Takt betrachte ich alles als gleichzeitig. Peng. Und kann dann quasi gleichzeitig arbeiten. So, und das neuronale Netz macht nun Folgendes. Das kriegt einen Eingangsvektor, also irgendwelche Daten, 10101111 oder irgendwas, und soll einen bestimmten Ausgangsvektor bilden. Und das neuronale Netz hat überhaupt keine Ahnung, was es damit machen soll, aber es kriegt, genau wie hier, gesagt, ob das, was es gemacht hat, gut oder schlecht ist. So wie beim Ostereier suchen. Da sagt man heiß oder kalt oder warm oder gar lauwarm oder sowas. Genauso kriegt es das neuronale Netz auch und dann wartet man einfach, bis es das rausgefunden hat, bis es genau den Vektor bringt, den es soll. Also wenn Vektor A hier anliegt, dann soll das rauskommen und dann, wenn der sich verändert, dann soll das rauskommen. Irgendwann macht es das einfach. Und man braucht sich keine Gedanken zu machen, wie der Zusammenhang ist. Das kriegt es irgendwie raus und die sind also hochleistungsfähig und kriegen viel schneller Dinge raus, als wenn es nicht ganz genau sein muss, als eine analytische Berechnung von irgendwas. Man hat die anfangs gerne genommen in den 90er Jahren, waren sie sehr beliebt zum Lösen von regelungstechnischen Aufgaben. Aber dann war es doch unzufriedenstellend, weil die einem nicht sagen, wie sie es gemacht haben. Das gibt irgendeine Vernetzung da drin, man weiß nicht wie. Man hat das Problem im Grunde nicht verstanden, nicht gelöst. Ich weiß nicht, ob man heute sowas noch nimmt, neuronale Netze für irgendwas. Also man kann sich auf das Netz eben leider auch nicht verlassen. Also man weiß nicht, ob es bei jedem Eingangsvektor wirklich das Richtige macht. Aber für einfache Aufgaben sind die wahnsinnig schnell und man braucht sich mit der Materie gar nicht zu beschäftigen. Gerade wenn sie komplex ist, zufällige Faktoren reinwirken. Gibt es ewig schon Forschung dazu, kennt man, ist auch nichts Neues. Und dann hat man in den 90er Jahren noch was rausgefunden. Es gibt eine spezielle Art neuronales Netzwerk, das nennt man neuronale Karte. Das ist mit einfachen internen Regeln, Nachbarschaftsregeln, ist das in der Lage, Dinge abzubilden. Von ganz alleine macht es das. Und es braucht keine Bewertung dazu. Nur aufgrund der internen Regelsetzung, wie sich die einzelnen Elemente im Gitter gegeneinander miteinander verhalten, Nachbarschaftsregeln, wenn der Nachbar das macht, muss ich das machen, muss ich die Elemente entsprechend programmieren und dann bilden die Sachen ab. Man hat das Abbildungssystem einer Katze damals schon simuliert, also das Optische. Und was eine Katze sieht, hat man bei der Katze nachgemessen im Gehirn und hatte das im Computer in einer ganz ähnlichen Form wieder abbilden können. Also das Bild, dieses Abbild, Bild, Abbild. Auch kein Geheimnis mehr, dass man so ein System von Elementen auf die Weise programmieren kann. Es ist ja nicht wirklich programmiert, es hat halt nur Eigenschaften und arbeitet dann selbstständig. Neuronale Karte, das ist die Abbildungsebene, weiß man auch alles. Wieder meine Frage. Warum nimmt die Wissenschaft, die das alles erforscht, das nicht zur Kenntnis und sagt, hey, wir haben seit 100 Jahren geforscht, aber eigentlich, das sind doch jetzt Erkenntnisse, da müssen wir doch unser ganzes Denkgebäude umwerfen. Ein weiterer Hinweis dazu, wie weit diese Wissenschaft entfernt ist von dem, was man eigentlich von ihr erwartet. Schauen wir uns die mal an, was gibt es da alles für Richtungen? Man kennt so ja, die geliebte Psychoanalyse, die mal in den 20er Jahren sehr verbreitet war und beliebt war, mit den ganzen Nachfolgerichtungen, die man Tiefenpsychologie nennt. Der Freud ist sicherlich ein Begriff. Den Adler, kennt man den Adler auch? Der wollte das alles nicht so triebmäßig machen wie Freud und hat dann Komplexe sind zum Beispiel von ihm. Und dann noch viele andere so Alltagsbegriffe aus der Psychologie. Jung kennt man auch ein Schüler von Freud. Ganz verrückter, der hat es mit den Archetypen erfunden, so kollektives Gedächtnis und also ziemliche Esoterik eigentlich. Wilhelm Reich meinte, er sei ein marxistischer Psychologe, wollte die Psychoanalyse auf eine marxistische Grundlage stellen, ist dann total in die Esoterik abgedriftet, hat dann sowas wie ein Orgon erfunden, das also fürchterliche Dinge, die dann aber 68 wieder bei den Linken sehr beliebt waren, das hat man den Reich wieder ausgebuddelt. Fromm eher so ein Postmoderner, dann gibt es noch Deleuze und auch wie die alle heißen. Also die Postmoderne hat sich da reichlich bedient in der Psychoanalyse. Das Einzige, was dem Freund zugrunde liegt, an dem, was vielleicht dem hier vorgestellten Subjekt entsprechen könnte, ist das Konzept von Es, Ich, Über-Ich, also Es, das Tier in uns, das Über-Ich, die Moral, die Gesellschaft, die ihre Werte da drauflegt und das Ich, Tatsache, also man findet es bei Freud nicht anders, kommt als eine Resultante vor, die sich in dem Widerstreit zwischen Es und Über-Ich, in der Triebkontrolle und dann gibt es Sublimation, dass sie dann umgeleitet wird, wenn der Trieb nicht befriedigt werden kann und also eigenartige Konstrukte, die einfach aus den Fingern gesogen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er drauf gekommen ist, wie er das begründen will. Er hat es auch nirgends begründet und sagte aber so ist es und nichts davon ist anschaulich. Parallel gab es immer nicht so beliebt den Behaviorismus, kommt er aus der Verhaltensforschung bei Tieren. Da gibt es den Skinner als einen berühmten Namen und in der Regel berufen die sich aber bis heute zwar auf ein sehr erweitertes, aber immer auf ein Reizreaktionsschema. Das heißt, die weigern sich einfach reinzugucken, was da drin ist, was da drin abläuft. Die weigern sich das Denken beim Namen zu nennen und irgendwelche logischen Kategorien, die da drin stattfinden, die man sich, dass man sich Begriffe macht von der Welt, das wollen die nicht wissen. Und haben aber die Verhaltenstherapie hervorgebracht, die dann wieder in zwei marginalen Zweigen der kognitiven und der rational-emotiven schon das ein bisschen ins Visier nehmen, das Urteilen, aber auch nur insofern, dass sie sagen, ja, wenn ein Mensch sich eine falsche Kognition macht von der Sache, dann verhält er sich nicht adäquat. Also eigentlich ist das Urteilen bei denen nur eine Leistung, die dazu dient, dass man sich adäquat verhält. Also ein Hilfsaggregat statt der Kern des Ichs. Naja, dann gibt es noch diverse andere Dinge. Humanistische Psychologie wäre das hier, Gesprächstherapie nach Rogers. Kann man sich mal angucken, wenn man will, muss man aber nicht. Entwicklungspsychologie mit ihrer Gestalt, meines Erachtens blanke Esoterik, aber die Leute gewinnen da unglaublich viele Informationen drüber, machen sich aber keine Vorstellung vom Urteil. Das kennen die nicht. Es kommt nicht vor. Mit den Lernkonzepten genauso. Und dann gibt es noch diesen berühmten Streit zwischen erlernt und ererbt, eher aus dem Behaviorismus stammend. Man stellt immer die Frage, wie viel ist denn nun erlernt und ererbt? Und die Frage, wie viel, wenn man eigentlich schon nachgucken kann, was eine ziemlich überflüssige Frage ist. Ein kleines Beispiel, falls jemand von euch diese Frage umtreibt. Nehmen wir mal an, zwei Menschen leben auf einer Insel, die haben miteinander keinen Kontakt. Das sind einfach Menschen, betreiben da Landwirtschaft, Ackerbau und Viehzucht und leben dabei schönen Temperaturen, brauchen nichts zu machen, nicht heizen, nichts. Nehmen wir mal an, das Klima würde sich für diese beiden Menschen verändern und würde kälter werden. Dann würden die alle beide, früher oder später, in welcher konkreten Form auch immer, sich Häuschen bauen, sich einen Mantel anziehen und Feuer machen. Das kennen die alle oder wenn nicht, dann würden sie es erfinden irgendwann. Und sie würden auf dieselbe Idee kommen, mit denselben Voraussetzungen und es wäre nicht ihnen angeboren, sondern es ist einfach naheliegend. Wie ist es passiert? Sie haben sich das ausgedacht. Was können wir machen? Wo ist da die Frage, bleibt die von erlernt. Sie haben es weder gelernt, noch haben sie es geerbt, sondern sie haben sich überlegt, was sie da tun. Und das ist der entscheidende Gedanke, der da eigentlich hingehört in die ganze Geschichte. Und damit sind wir eigentlich schon fertig. Dann noch ein paar Merksätze zum Schluss. Wenn man wissen will, warum Menschen was Bestimmtes tun, muss man sich fragen, was sie sich dabei gedacht haben. Und jetzt sagt mir keiner, dass das nicht gewusst hat, dass es genau so ist. Also ja, lasst euch nicht irre machen von den Weissagungen angeblicher Wissenschaften, wie der Psychologie, der Soziologie, der Politologie, der Volkswirtschaft und der Philosophie. Man kann viel mehr selber denken, als man glaubt, soll ein bisschen ein Wortspiel sein mit dem Glauben, gerade für euch als Freidenker. Und das Ganze nenne ich oder nennt man Emanzipation, das heißt sich befähigen aus der Unmündigkeit, über die man auf welche Wege auch immer gekommen ist, theoretisch als erstes, indem man versucht, die Sachen zu verstehen, mit denen man umgeht, ein Urteil dazu bilden, sich die Sachen begrifflich klar zu machen und sich praktisch zu befähigen, indem man sich die Möglichkeiten, Räume dafür schafft, wie zum Beispiel heute, dass man sich trifft, miteinander spricht und dann hinterher schlauer ist als vorher und miteinander streitet und diskutiert. Und dass man vielleicht doch sich mehr darauf besinnt, das Leben so umzugestalten, dass es nicht mehr beschissen wird. Dazu muss man allerdings ein bisschen was davon verstehen, wie das Leben aufgebaut ist, das Leben im Kapitalismus und wie diese Gesellschaft funktioniert. Und dazu wären die nächsten Schritte, die man machen müsste, dass man sich als nächstes mit dem Denken befasst. Warum ist es denn so, wie es ist? Warum hat es diese Inhalte, die es hat? Da kann man zum Beispiel so eine Frage stellen, was ist ein Geschmacksurteil, was ist ein begründetes Urteil? Warum wissen das Menschen nicht, dass es das eine und das andere gibt und was der Unterschied ist? Warum sagt ihnen das keiner? Warum lernt man das nicht in der Schule? Und wie ist das verantwortlich dafür, dass sich Menschen all diesen Quark ausdenken und sich zurechtlegen, um sich in der Gesellschaft mit ihren Zwängen, die mit roher Gewalt auf sie drauf zukommen und die nicht mal diese Gewalt sehen wollen und sich dann lieber Hirngespinste machen mit Demokratie, Rechtsstaat und sonst was und dass der ganze Laden doch für sie da ist. Aber das sind dann Themen für eine Frage, wie entsteht eine Ideologie? Kann man aber, glaube ich, nur gescheit anfangen, drüber zu reden, wenn man erstmal das Urteilen, das Denken als die sich organisierte, selbstreflektierende Bedeutung vorstellt und den ganzen Quark, den einem die Psychologen erzählen wollen, einfach vergisst, in den Mülleimer tut. Ich sage euch, es taugt nichts. So, das ist jetzt provokant in den Raum gesprochen, in der Erwartung, dass ich jetzt Widerspruch ernte, weil ich denke, jeder von euch mit diversen Sprüchen aufgewachsen ist, die genau das Gegenteil von dem sagen, was ich jetzt gerade erzählt habe. Und ich freue mich schon auf den Streit und ich denke, dass man da vielleicht noch viel mehr konkrete Dinge sagen kann. Bitteschön!